Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. In Abänderung unseres Programms senden wir heute einen Beitrag vom diesjährigen Kongress Treffpunkt Weltkirche 2011. Der Theologe und Philosoph Dr. Peter Egger sprach zum Thema Quo Vadis Europa.
Europa, quo vadis? Europa, wohin gehst du? Diese Frage stellen wir uns alle. Und wir möchten gerne wissen, in welche Richtung sich Europa entwickelt. Wir spüren, dass wir heute an gewisse Grenzen stoßen im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Politik, aber auch im Bereich der Kunst, im Bereich der Weltanschauung und auch im Bereich der Sinnfrage. Überall merken wir, dass der Boden nicht mehr fest ist. Es fehlen uns die Fundamente. Und da stellt sich nun die Frage, wie ist es eigentlich zu dieser Situation gekommen? Und dann, was können wir tun? Wenn wir Europa begreifen wollen, müssen wir bei seinen Wurzeln beginnen. Europa lässt sich von der Philosophie her auf 5 Wurzeln zurückführen. Wir sprechen vom Griechentum, vom Römertum, vom Christentum, von der Renaissance und von der Aufklärung. Diese 5 Bewegungen haben unseren Kontinent geprägt. In diesen 5 Bewegungen sind die geistigen Wurzeln unseres Kontinents zu finden. Und auf diese 5 großen geistigen Strömungen gehen auch die zentralen Grundwerte von Europa zurück. Wir können sagen, dass Europa von folgenden Grundwerten getragen und geprägt wird. Erstens die Würde des Menschen. Der zweite Grundwert die Freiheit. Der dritte Grundwert die Demokratie. Der vierte Grundwert das Recht. Der fünfte Grundwert die Arbeit. Dann die Vernunft, die Wissenschaft und die Bildung. Diese Grundwerte, die Würde des Menschen, die Freiheit, die Demokratie, das Recht, die Arbeit, die Vernunft, die Wissenschaft und die Bildung haben Europa groß gemacht. Und diese 5 Grundwerte haben dazu beigetragen, dass Europa zur führenden Kulturmacht der Welt geworden ist. Liebe Freunde, wir können stolz sein auf das, was Europa in 2500 Jahren Kulturarbeit geleistet hat. Wenn man hineinschaut in unsere Philosophie, in unsere Kunst, in unsere Dichtung, in die Musik, in das Recht, in die Wissenschaft und in die Technik, dann können wir sagen, wir haben Großartiges geleistet. Und wir können stolz sein auf unser Europa. Europa hat die Welt geprägt, aber dieses Europa hat auch seine Schattenseiten. Es gibt neben den großen Bewegungen, die Europa zur Entfaltung geführt haben, auch eine ganze Menge von Irrwegen. Und diese Irrwege, die wirken bis heute nach. Da haben wir zunächst einmal den Humanismus, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt und dadurch oft Gott verdrängt. Wir haben die Aufklärung, die die Vernunft zur Entfaltung gebracht hat, aber diese Vernunft hat sich oft gegen die Offenbarung und auch oft gegen die Religion gestellt. Wir haben den Liberalismus, der aus der Freiheit oft die Willkür werden ließ. Wir haben den Marxismus, der das Paradies auf Erden gepredigt hat und das sich dann zu einem Völkerkerker entwickelt hat. Wir kennen den Darwinismus, der behauptet, dass man die Welt ohne Gott erklären könne. Wir kennen den Existenzialismus, der behauptet, dass der Mensch nur mehr das Projekt des Menschen sei. Wir kennen den Neomarxismus oder die 68er-Revolte, die von einer herrschaftsfreien Gesellschaft spricht und keine Autorität und keine Norm und keine Moral mehr anerkennen will. Und wir haben auch das New Age, das den Menschen vorgaukelt, man könne mit Esoterik sämtliche Probleme lösen. Diese Strömungen und noch einige mehr haben dazu geführt, dass die Grundwerte oft verloren gingen. Und so steht heute Europa auch mit negativen Grundwerten vor uns. Ein Mensch ohne Würde, eine Freiheit ohne Werte, eine Demokratie ohne Fundamente, ein Recht ohne Verpflichtung, eine Arbeit ohne Maß und Sinn, eine Vernunft ohne Herz, eine Wissenschaft ohne Ethik und eine Bildung ohne Weisheit. Das ist auch Europa. Und wir stehen heute vor diesen Unwerten. Und damit ergibt sich für uns eine zerrissene Situation, vor die wir gestellt sind. Europa hat zwei Seelen. Europa ist auf der einen Seite von großen Werten geprägt und auf der anderen Seite ist es ein Kontinent, in dem der Mensch und nicht Gott das oberste Prinzip ist. Wir haben den Menschen als oberstes Prinzip, die Welt als irdisches Paradies, den Menschen als autonomes Wesen, die Moral der individuellen Neigung und die Gesellschaft auf rein ideologischer Basis. Liebe Freunde, wir stehen heute vor einer ähnlichen Situation wie der geistige Vater des Abendlandes, Aurelius Augustinus. Augustinus hat am Ende der Antike gelebt. Er war der Vertreter der römischen Kultur, aber er hat sich gleichzeitig auch die Frage gestellt, warum diese große römische Zivilisation in einer Phase der Dekadenz war. Augustinus hat festgestellt, dass sich das Römische Reich zu einem Erdenstaat verwandelt hat. Und er sagt, Rom ist groß, aber es hat keinen Gott, es hat keine Moral. Es baut auf der Gewalt auf, der Militarismus, der Unrechtsstaat, die Sklaverei. Das ist ein Staat ohne Gott, das ist ein reiner Erdenstaat. Und Augustinus stellt nun diesem Erdenstaat den Gottesstaat gegenüber. De Civitate Dei. Und er fordert, dass ein neuer Staat zu errichten sei, nämlich der Gottesstaat, der auf der Religion aufbaut, der auf dem Christentum aufbaut, der auf der Moral aufbaut. Und Augustinus sagt, das ist die Zukunft. Und dieses Werk, das am Anfang unserer europäischen Kultur steht, im Hinblick auf das Christentum, dieses Werk hat die Dekadenz der Antike aufgefangen und hat einen Neubeginn ermöglicht. Und der politische Vater von Europa, Karl der Große, hat aus diesem Werk von Augustinus geschöpft und hat auf diesem Werk das heilige römische Reich deutscher Nation aufgebaut. Die Situation ist heute erstaunlich ähnlich. Wir stehen heute wie Augustinus vor den Trümmern Europas. Wir merken, dass Europa ein Erdenstaat ist, der untergeht, wenn er sich nicht bekehrt. Und so müssen wir heute sagen, so wie Augustinus, müssen wir auch heute aufrufen, wir brauchen einen Gottesstaat, ein Europa auf christlicher Grundlage. Sonst werden die großen Werte, die wir erarbeitet haben, uns in den Untergang führen. Wir haben aber in dieser kritischen Zeit auch noch ein anderes Problem, dass nämlich die Kirche, die diesen Gottesstaat aufbauen sollte, sich selbst in einer Krise befindet. Zur Zeit von Augustinus, da standen große Männer auf. Da war ein Benedikt von Nursia, da waren die großen Glaubensboten. Die haben diesen Gottesstaat aufgebaut. Und wir haben heute das Problem, dass unsere Kirche, die zum Träger des Gottesstaates werden sollte, dass die sich selbst in einer Krise befindet. Wenn wir heute einmal diese Krise auf den Punkt bringen, können wir sagen, da zeigen sich drei Quellen dieser Krise. Die erste Krise ist die der Theologie. Wir haben heute eine aufgeklärte Theologie, die mit Hilfe der Vernunft dem lieben Gott vorschreibt, was richtig und was falsch ist. Die Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft, das berühmte Werk von Immanuel Kant. Und dieses Denken hat sich heute fortgesetzt. Und da kann man oft nur mit Schrecken daran denken, wie diese Theologie verarmt ist. Gott ist da nicht mehr Person und Schöpfer, er ist nur mehr der transpersonale Urgrund. Jesus Christus ist nicht mehr Gott und hat nicht mehr das gleiche Wesen wie der Vater. Er ist nur noch ein Auserwählter und ein Stellvertreter Gottes, aber er ist Mensch. Wunder sind nicht mehr Tatsachen, sondern nur mehr Mythen und Legenden. Gott hat ja keine Möglichkeit, Wunder zu wirken. Die Auferstehung ist nicht mehr eine leibhafte Auferstehung von den Toten mit einem verklärten Leib. Die Auferstehung ist nur mehr eine innere Vision der Apostel. Bei der Eucharistie gibt es keine Realpräsenz mehr, das ist nur mehr ein Symbol. Die Engel sind keine eigenständigen Wesen, sondern nur noch Personifikationen für das Wirken Gottes. Satan ist nicht mehr der Böse, sondern eine Personifikation für das Böse. Und auch bei den letzten Dingen ist so manches abhanden gekommen. Es gibt nicht mehr Himmel und Hölle, sondern es gibt nur mehr einen Himmel, in den wir alle hineinkommen müssen. Wir können feststellen, dass durch diese nicht in einer glücklichen Weise verwandten Vernunft es zu einer Aushöhlung des Glaubens gekommen ist. Es gibt keine übernatürliche Wirklichkeit mehr und auch kein übernatürliches Wirken. Und dadurch hat sich das Christentum zu einer reinen Weisheitslehre degradiert, zu einer Psychotherapie. Es ist ein reiner Humanismus. Aber ein solches Christentum ist lahm, ist schwach. Es hat ja keine übernatürlichen Möglichkeiten mehr, die das Eigentliche jeder Religion sein sollten. Ein zweiter Punkt der Krise besteht darin, dass wir auch in moralischer Hinsicht eine Weichenstellung vorgenommen haben, die weitreichende Folgen hat. Es gibt nicht mehr eine Moral, die sich an den 10 Geboten und an der Lehre der Kirche orientiert, sondern es ist nun das eigene Gewissen, das zum obersten Maßstab wird. Also das eigene Gewissen befindet darüber, wann die 10 Gebote für mich gelten und wann ich die Lehre der Kirche akzeptieren will und wann nicht. Das eigene Gewissen, im Grunde genommen, das eigene Ich, steht also über göttlichen Geboten und steht auch über dem Lehramt der Kirche. Auf diese Art und Weise kommt es zur Entwicklung einer liberalen Moral. Es ist dann so, dass auch Christen zunehmend nicht mehr sich an den 10 Geboten und an der Schöpfungsordnung orientieren. Christen praktizieren freie Partnerschaften. Es kommt zur Wiederverheiratung der Geschiedenen. Es kommt zur Verhütung, zur künstlichen Befruchtung, zur gleichgeschlechtlichen Sexualität, zur Abtreibung bei bestimmten Indikationen. Und auch zur Euthanasie in bestimmten Fällen. Das moralische Verhalten vieler Christen unterscheidet sich kaum mehr vom moralischen Verhalten der Weltmenschen. Und auf diese Art und Weise werden auch Christen mitschuldig an der Dekadenz Europas. Es kommt dann durch ein solches Verhalten zur Lockerung der Ehe, zur Gefährdung der Familie, zur Moral nach Neigung, zur Abnahme der Bevölkerung, zur Zustimmung zu einigen Gründen für Abtreibung und auch zur Zustimmung von einigen Fällen von Euthanasie. Auf diese Art und Weise können die Christen kein Gegengewicht zur Dekadenz bilden. Früher war das so, dass das Christentum ein Gegengewicht war. Dass man gesagt hat, wir Christen leben anders. Wir leben nicht, wie es gerade Mode ist, sondern wir haben unvergängliche göttliche Werte, an die wir uns halten und für die wir uns entscheiden. Aber das geht nun verloren. Wir Christen müssen also uns dessen bewusst sein, dass wir eine Alternative sein müssen und dass diese Alternative für die Menschen in Schwierigkeiten attraktiv sind. Die suchen bei den Christen nach Modellen, mit denen sie in der heutigen Zeit lebensfähige Menschen werden. Das wäre unsere Aufgabe. Aber dadurch, dass wir uns anpassen, können wir keine Alternative mehr sein. Dann haben wir auch ein drittes Problem, und das ist die moderne Kirche. Wir haben einen moderne Komplex. Wir glauben, dass wir uns an der Moderne orientieren müssen. Wir leben in der Moderne, ja. Und wir müssen die Bedürfnisse der Moderne erkennen. Und wir müssten unser Evangelium für die Moderne formulieren, selbstverständlich. Wir müssen die Zeichen der Zeit erkennen. Aber wir dürfen uns nicht an die Zeiten anpassen. Das ist etwas anderes. Und da sind nun einige Kapitalfehler passiert. Man will eine demokratische Kirche. Die Kirche sollte auch über Glauben und Moral mehrheitlich abstimmen können. Das geht nicht. Die Moral und der Glaube kommt von Gott und nicht vom Volk. Und deswegen sind Glaube und Moral demokratisch nicht verfügbar. Es gibt dann heute die ideologische Kirche. Da geht es darum, dass man sich an die jeweilige Ideologie anpasst. Da gibt es dann plötzlich die verschiedenen Ideologien, die jetzt zum Maßstab werden sollen für das, was die Kirche zu tun hat. Es ist ja genau umgekehrt. Wir müssen versuchen, die Welt zu evangelisieren, und wir dürfen nicht zulassen, dass das Evangelium ideologisiert wird. Es besteht heute die große Gefahr, dass wir nicht die Welt evangelisieren, sondern dass wir das Evangelium verweltlichen. Das ist die eigentliche Gefahr. Und hier braucht es dann auch eine entsprechende ideologische Auseinandersetzung. Die hat es in der Zeit des Faschismus, des Kommunismus, des Nationalsozialismus gegeben. Da hat es eine geistige und ideologische Auseinandersetzung gegeben. Aber die fehlt heute weitgehend. Und deswegen sind wir in vieler Hinsicht blind für das, was manche Ideologien an Schaden anrichten. Wir haben dann auch eine esoterische Kirche. Man öffnet sich immer mehr einer esoterischen Spiritualität. Und man bietet den Bildungshäusern esoterische Praktiken an. Das kann's doch wohl nicht sein. Wir haben unsere eigene Spiritualität und die kommt von Jesus Christus. Und das muss uns bewusst sein. Freilich müssen wir die Mystik neu entdecken. Wir müssen die Spiritualität auch den jungen Menschen beibringen. Das alles ist eine große Aufgabe. Aber es kann nicht sein, dass wir ständig als Katholiken in anderen Religionen Anleihen machen, bei aller Wertschätzung für das, was es an guten Dingen auch in anderen Religionen gibt. Aber es ist nicht möglich, dass man eine Spiritualität mit dem Hintergrund von östlichen Gottheiten praktiziert. Das geht nicht. Wir haben dann auch noch das Problem, dass man in der Kirche mehr und mehr eine globale Religion befürwortet. Und dass man damit sagt, im Grunde genommen ist das alles eines und deswegen brauchen wir nicht mehr zu missionieren. Aber eine Kirche, die nicht mehr missioniert, stirbt, geht zugrunde. Nur wer hinausgeht und verkündet, lebt auch selbst. Man kann immer an der missionarischen Tätigkeit feststellen, wie gesund eine Kirche ist, wie sehr der Glaube lebt, wie er brennt. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann können wir langsam sagen, wir sterben an einer inneren Atrophie. Wir müssen dann einfach eines sagen. Die Moderne ist gescheitert. Die Philosophen sagen es uns ganz deutlich. Wir sind bereits im Zeitalter der Postmoderne. Die großen Ideologien, die großen Heilslehren der Philosophen sind gescheitert. Wir müssen wieder neu beginnen. Und da hätten wir als Christen eine Chance, wenn es uns gelingen würde, unsere Antworten auf die tieferen Fragen des Menschen entsprechend zu formulieren. Die Menschen warten heute auf Antworten. Es ist eine günstige Zeit, um über weltanschauliche Fragen zu sprechen. Und da müssen wir Christen mitsprechen. Da brauchen wir dieselben Geister wie am Beginn des Christentums. Da waren die Kirchenväter. Diese großen ersten Denker des Christentums, die haben sich mit der Philosophie, mit der Weltanschauung, mit den Problemen des damaligen Menschen auseinandergesetzt. Und dann haben die den Menschen gezeigt, was die christliche Lehre ihnen zu bieten hat. Die haben damals die Philosophie aufgegriffen, die Philosophie des Hellenismus. Und die haben gesagt, wir haben eine Gesellschaft, die Antworten haben möchte auf die tieferen Fragen. Wir setzen uns ein. Was wir heute brauchen, sind neue Kirchenväter. Und es ist interessant, dass unser Papst Benedikt XVI. Sich ein Leben lang mit den Kirchenvätern in besonderer Weise auseinandergesetzt hat. Und sein liebster Kirchenvater ist Aurelius Augustinus. Das müssen wir wissen. Diesen Mann, den müssen wir neu entdecken, den müssen wir übersetzen in die heutige Zeit. Liebe Freunde, die Frage ist, was müssen wir tun, dass wir heute Europa wirklich wieder für das Christentum gewinnen können? Und da gibt es zunächst einmal einige ganz konkrete Aufgaben. Es braucht eine Klärung der theologischen Grundwahrheiten. Ich sage es einmal ganz deutlich. Gott muss wieder der Schöpfer der Welt, der Herr des Menschen, der Vater und der Richter des Menschen und der Geschichte sein. Gott ist Schöpfer und daher gilt auch die Schöpfungsordnung. Gott ist Herr und daher gelten Gebote. Gott ist Vater und daher gibt es Liebe. Und Gott ist Richter. Es wird einmal darüber befunden werden, was wir aus diesem Leben gemacht haben. Dieses Leben hat am Ende ein Finale. Da gibt es ein Urteil und da gibt es auch eine Belohnung und eine Bestrafung. Dann Jesus Christus muss wieder der Sohn Gottes sein. Er ist der Erlöser des Menschen. Er ist unser Heil. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. An dem darf nicht gerüttelt werden. Er ist nicht ein Weg. Er ist nicht eine Wahrheit. Er ist nicht eine Gestalt. Er ist die Gestalt. Er ist der Sohn Gottes. Und wenn wir von dem überzeugt sind, dann ist Heil und Erlösung möglich. Dann muss das Dritte, die Eucharistie. Wir müssen wieder davon überzeugt sein, dass die Eucharistie zur Realpräsenz führt. Jesus Christus ist in der Eucharistie tatsächlich unter uns. Und durch diese Eucharistie wird auch das Kreuzesopfer wirksam. Wenn wir bei der Messe sind, da geschieht Erlösung. Die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers ermöglicht dem Menschen, dass er das Heil findet. Die Sakramente müssen wieder als Heilmittel entdeckt werden. Das sind nicht nur Symbole, das sind Realsymbole. Das sind Gnadenmittel, das sind Heilmittel. Die dürfen wir nicht beiseite lassen. Das wäre ja, wie wenn ein Arzt keine Medikamente verwenden würde. Das kann doch nicht gehen. Auch im Hinblick auf die letzten Dinge muss Klarheit geschaffen werden. Der Tod ist das Tor zum ewigen Leben. Nach dem Tod folgt ein persönliches Gericht. Es gibt einen Himmel, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Es gibt eine Hölle, die ewige Trennung von Gott. Das sind die Aussagen unseres Glaubens. Und an dem müssen wir festhalten. Denn so wie das Endziel ausschaut, so wird sich auch unser Leben gestalten. Wenn das Endziel unklar ist, wenn es da keine klaren Weisungen mehr gibt, dann weiß der Mensch auch nicht mehr, für was er sich einsetzt. Das Ziel bestimmt auch über das Leben und über die Gestaltung des Lebens. Ein zweiter Punkt. Es muss auch wieder klar sein, welche christlichen Grundwerte wir haben. Und da haben wir die Möglichkeit der 10 Gebote. Und die können wir umsetzen in die heutige Zeit. Ich darf Ihnen das einmal ganz knapp sagen. Bei den 10 Geboten geht es um 10 Grundwerte und die müssen wir einmal positiv darstellen. Erstes Gebot, Entscheidung für Gott. Da geht es nicht nur darum, dass man an Gott glaubt, dass es ihn gibt. Es geht darum, dass ich sage, ich entscheide mich für Gott. Gott ist das Wichtigste in meinem Leben. Das ist die Aussage des ersten Gebotes. Beim zweiten Gebot, da geht es um die Ehrfurcht vor Gott. Eine Sache, die man nicht ehrt und achtet, kann für uns keine Bedeutung haben. Das dritte Gebot ist die Verehrung Gottes. Ohne Gottesdienst kann Gott nicht in unserem Leben wirksam werden. Dann haben wir das 4. Gebot, da geht es um den Schutz der Familie. Beim 5. Gebot, da geht es um den Schutz des Lebens. Beim 6. Gebot, da geht es um den Schutz der Ehe. Beim 7. Gebot, da geht es um den Schutz des Eigentums. Beim 8. Gebot geht es um den Schutz der Wahrheit. Beim 9. Gebot, da geht es um den Schutz der Treue. Und beim 10. Gebot geht es um den Schutz des sozialen Friedens. Liebe Leute, wenn diese Grundwerte klar sind und wenn wir die 10 Gebote einmal so verstanden haben, dann wird jeder verstehen, dass diese 10 Gebote die Grundlage sind für jeden Einzelnen und für die ganze Gesellschaft. Das, liebe Freunde, sind Möglichkeiten. Das sind die Grundwerte, die wir auch den Menschen vermitteln müssen. Wir brauchen also eine klare Theologie und die klaren Grundwerte der 10 Gebote. Jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt. Wie kriegen wir denn das rüber? Die Botschaft ist klar, aber wie schaut es aus mit dem Apostolat? Wie schaut es aus mit der Vermittlung? Was wir zunächst einmal brauchen, sind brennende Menschen. Es braucht heute Menschen mit einer festen Glaubensüberzeugung. Es braucht Menschen, die Gott lieben. Die Liebe zu Gott ist das stärkste Motiv für jede Verkündigung. Die Verkündigung ist keine Pflichtübung. Die Verkündigung ist etwas, was uns drängt. Das kommt aus der Liebe zu Gott. Und wo die verloren geht, gibt es auch keine Verkündigung. Dann brauchen wir ganz konkret das Streben nach Heiligkeit. Wir alle wissen, dass wir Menschen sind, die Schwächen haben. Wir sind Menschen mit Grenzen, mit Fehlern. Wir beichten immer dieselben Sünden. Aber wir haben die Möglichkeit, nach Heiligkeit zu streben, weil Gott uns seine Gnade schenkt. Dort, wo wir am Ende sind, fängt Gott erst an. Gott hat die Möglichkeiten, aus einem Gauner einen Heiligen zu machen. Er kann aus einem Lumpen einen großen Menschen machen. Wir haben genügend Beispiele unter den Heiligen, die nicht als Heilige gestartet sind. Aber sie sind zu Heiligen geworden, weil sie sich geöffnet haben, weil sie sich wirklich der Gnade gegenüber offen gezeigt haben. Und das brauchen wir. Wir müssen sagen, Gnade, ich bin offen, komm, ström auf mich herab, fließ auf mich herab. Und Gott macht etwas aus diesen Menschen. Wir alle kennen die Geschichte vom Pfingstfest. Was ist da los? Was kann der Heilige Geist wirken, wenn man bloß ein Gefäß hinstellt, dass er dieses Gefäß füllen kann? Und dann wird dieser Mensch, der in Zukunft die Botschaft verkünden muss und verkünden darf, sich vor allem am Papst und am Lehramt orientieren. Es wird in Zukunft so sein, dass wir wahrscheinlich immer mehr Ortskirchen haben, die sich von der Weltkirche verabschieden. Es besteht die Gefahr einer Nationalkirche. In Zukunft wird es so sein, dass die Christen, die das ganze Evangelium verkünden, daran zu erkennen sind, dass sie vor allem im Papst und im Lehramt ihre Orientierung suchen. Es ist nicht umsonst, dass Jesus Christus dieser Kirche einen Felsen als Fundament gegeben hat. Es ist nicht umsonst, dass er einem Mann den Schlüssel gegeben hat. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Fels? Und deswegen werden wir in Zukunft als Christen nach Rom schauen müssen. Und wir haben dort einen Mann, der uns führen kann, einen überragenden Mann, um den uns andere Nationen beneiden, und wir machen ihm das Leben schwer. Dieser Mann ist momentan in der Welt der bedeutendste Vertreter des deutschen Sprachraums. Und wenn man seine Weisheit, seine Menschlichkeit und seine für deutsche Verhältnisse ungewohnte Demut sieht, dann muss man sagen, wir haben es hier mit einem gewaltigen Mann zu tun. Das werden wir wahrscheinlich erst in einer späteren Zeit erkennen. Er hat die schwierigste Aufgabe, die wahrscheinlich in der westlichen Welt je ein Papst zu erfüllen hatte. Johannes Paul II. War gegen den Kommunismus angetreten. Aber die schwierigere Aufgabe ist, mit diesem Westen etwas anzufangen und etwas aufzubauen. Er hat die schwierigste Aufgabe übernommen, die es zurzeit überhaupt geben kann. Wie können wir jetzt den Menschen Gelegenheiten geben, Gott zu treffen? Da braucht es vor allem feierliche Gottesdienste. Die Menschen suchen heute das Heilige, das Sakrale, das Göttliche. Und die Menschen spüren heute, dass die Gottesdienste jene Orte sind, an denen man das Sakrale, das Göttliche erfahren kann. Und deswegen braucht es in erster Linie eine Liturgie, die diese Gotteserfahrung wieder ermöglicht. Wir brauchen dann heute auch viele, viele Heilungsgottesdienste. Die Menschen sind verwundet. Und was sie eigentlich zur Religion hinführt, das sind ihre Verwundungen. Die Menschen sind heute erlösungsbedürftiger denn je. Und sie brauchen Heilung und sie brauchen Trost. Und da haben wir Christen etwas anzubieten. Dann brauchen wir heute auch Klöster, die wieder zu Städten der geistlichen Einkehr werden. Europa ist durch die vielen Klöster in vielfacher Hinsicht getragen worden. Wir brauchen heute wieder diese Klöster. Die Klöster haben heute die Aufgabe, suchende Menschen aufzunehmen, suchende Menschen zu betreuen, zu begleiten. Die Klöster sind noch Schutzräume, in denen die Liebe, das Heil und die Religion erfahren werden können. Schauen wir uns einen dritten Punkt an, die Verkündigung. Was wir heute brauchen, liebe Freunde, sind vor allem lebensnahe Predigten. Es muss heute wieder möglich sein, dass bei den Predigten das Evangelium erklärt wird und angewendet wird. Was hat denn das konkret für meine Situation für Konsequenzen? Und da muss einer hinausgehen nach der Messe und sagen, jetzt habe ich einen Gedanken mitbekommen und der begleitet mich jetzt durch die nächste Woche. Es braucht lebensnahe Predigten. Es braucht Beispiele. Es braucht Anwendung. Dann lebt dieses Evangelium. Wir brauchen einen Religionsunterricht mit einem soliden Grundwissen. Wir haben heute ein großes Problem. Die Theologie ist überfrachtet und der Großteil der Menschen sind Analphabeten. Wir müssen heute die Religion mit Hilfe eines soliden, einfachen Grundwissens wieder rüberbringen. Die junge Generation ist wieder ansprechbar. Es gibt heute keine Protestgeneration, weil alles kaputt protestiert worden ist. Es ist nichts mehr dagegen, dass man protestieren kann. Und das ist eine Chance. Die suchen. Dann, was wir heute brauchen, sind auch Glaubenskurse. Es ist interessant, wie viele Menschen sich heute melden für Glaubenskurse. Aber sie müssen katholisch sein. Die Menschen müssen den Eindruck haben, ja, das ist eine verlässliche Lehre. Da geht es um die Grundwerte. Auf das kann ich mich verlassen. Also bitte keine Wischiwaschi-Angelegenheit. Klare Aussagen, dann kommen die Menschen und sind bereit, sich weiterzubilden. Wir brauchen dann heute auch verschiedene Veranstaltungen. Da gibt es die berühmten Alpha-Kurse für Anfänger. Da können wir bei den Evangelikalen einiges lernen. Die haben ganz einfache Kurse für Anfänger. Man nennt sie Alpha-Kurse. Und die ziehen fernstehende Menschen an. Und solche Alpha-Kurse, die werden jetzt auch bei uns in der katholischen Kirche immer mehr eingesetzt. Das ist sicher eine Verkündigung der Zukunft. Dann brauchen wir Wallfahrten zu Städten des Glaubens. Die Wallfahrten sind heute in. Und bei den Wallfahrten geschieht eine ganze Menge. Da gehen wir, da denken wir nach, da kommen wir zur Besinnung, da beten wir. Und es gibt eine ganze Menge von Priesterberufungen, die bei Wallfahrten entstanden sind. Wir haben heute die Möglichkeiten, zu verschiedenen Wallfahrtsorten zu kommen. Es geht schnell, es ist billig, wir haben die Möglichkeit, das zu nutzen. Wir haben dann auch die Jugendtage, die zu Gott hinführen und die uns Gleichgesinnte treffen lassen. Das große Problem ist, wir sind immer allein. Wir brauchen die Freude, dass es Gleichgesinnte gibt, die mit uns den Weg gehen. Dann, was wir heute auch brauchen, ist eine personale Seelsorge. Die Menschen brauchen heute Seelsorger, die sich um sie persönlich bemühen. Es hat keinen Sinn, dass wir eine Seelsorge betreiben, die flächendeckend ist. Wir brauchen Seelsorger, die dem Einzelnen nachgehen. Und auch Jesus Christus hat sich immer wieder um den Einzelnen bemüht. Und er betont immer wieder, dass der Einzelne, das einzelne Schäfchen, dass das heimgeholt werden muss. Wenn ein Priester sich um einzelne Menschen bemüht, dann bleiben sie ihm oft ein ganzes Leben lang verbunden. Dann brauchen wir Katechisten. Das ist eine neue Rolle. Katecheten unterrichten in der Schule. Katechisten wirken im persönlichen Umfeld. Es gibt heute immer mehr Katechisten, die haben eine Grundausbildung und wirken in ihrem Umfeld. Und das geht wunderbar. Ich fasse jetzt zum Schluss noch zusammen. Wir brauchen dann auch Gruppen und Bewegungen. Gruppen mit gleichgesinnten Freunden. Haben Sie die? 3, 4 Freunde, mit denen Sie beten können, dann haben Sie viel gewonnen. Wir brauchen charismatische Gruppen. Wir brauchen vor allem auch junge Familien als Hauskirchen. Dort entsteht die Kirche neu, wo junge Familien anfangen zu beten, wo sie die Heilige Schrift lesen, wo sie sich bemühen, den Katechismus zu studieren. Das ist die Chance der Kirche von morgen. Das sind die Hauskirchen. Das war schon das Geheimrezept in der Urkirche. Und zum Schluss brauchen wir dann auch katholische Medien. Und da haben wir ja ein großes Glück. Es gibt heute Radio Maria, es gibt Radio Horeb, es gibt den KTV, es gibt EWTN, es gibt Bibel TV. Liebe Freunde, vor 10, 15 Jahren hatten wir diese Chancen noch nicht. Heute haben wir die Chancen. Und da kommt es nun darauf an, und da sind jetzt bitte Sie gemeint, dass Sie Propaganda machen. Das kann man am besten nur durch die Mundpropaganda weitergeben. Dass Sie Ihren Freunden erzählen, da gibt es ein gutes Radio, da gibt es ein gutes Fernsehen. Das ist Ihre Aufgabe. Und merken Sie sich bitte eines, die eigentliche Verkündigung funktioniert über die Schuhsohlen. Viele Schritte, kleine Schritte machen mehr als ein Starfighter, der durch die Luft jettet. Die Verkündigung der Schuhsohlen, das ist wichtig. Und da müssen wir sagen, Gott sei Dank haben wir heute diese Leute, die sich einsetzen in diesen Medien. Und da denke ich oft an den Pfarrer Richard Kocher. Und da denke ich an den Pfarrer Buschor. Und das sind Leute, die setzen sich ein. Und wir haben Leute, die im Internet arbeiten. Wenn ich da an CatNet denke, liebe Leute, das ist die Zukunft. Und wenn wir diese Mittel alle einsetzen, dann, liebe Freunde, gibt es sicher Möglichkeiten. Dann wird der Geist Gottes wehen. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass wir auf Widerstand stoßen. Das Christentum ist heute ein Störfaktor. Aber wir müssen unseren Weg weitergehen. Die Moderne verwandelt sich zunehmend in eine dekadente Gesellschaft. Und am Horizont ist schon das Leuchten eines neuen Morgens zu sehen. Lassen Sie mich schließen mit einem berühmten Gebet vom seligen Kardinal Newman, der damals schon ein Gebet gesprochen und geschrieben hat, das für unsere heutige Zeit genauso aktuell ist. O Gott, die Zeit ist voller Bedrängnis. Die Sache Christi liegt wie im Todeskampf. Und doch, nie Schritt Christus mächtiger durch die Erdenzeit. Nie war sein Kommen deutlicher, nie seine Nähe spürbarer, nie sein Dienst köstlicher als jetzt. Darum lasst uns in diesem Augenblicke des Ewigen zwischen Sturm und Sturm in der Erdenzeit zu dir beten, o Gott, du kannst das Dunkel erleuchten, du kannst es allein. Ich danke Ihnen.
Das war Treffpunkt Weltkirche, Quo Vadis Europa? Das fragten wir uns heute. Der Theologe und Philosoph Dr. Peter Egger gab Auskunft über Glaubensweitergabe im 21. Jahrhundert. Sie können alle Beiträge vom Kongress Treffpunkt Weltkirche 2011, übrigens auch von älteren Kongressen, kostenlos beim deutschen Zweig von Kirche in Not bestellen. Rufen Sie einfach an unter Telefon 089 für München 6424888 und die 0. Das war's für heute. Ich bin Volker Niggewöhner und wünsche allen Hörern noch einen schönen und gesegneten ersten Adventssonntag.